Ja, liebe Geschwister, ich denke, es wäre gut, wenn wir bei der Betrachtung des Propheten Haggai weitermachen. Wir hatten ja vor einiger Zeit miteinander das erste Kapitel des Propheten Haggai betrachtet. Für diejenigen, die dort nicht dabei sein konnten, will ich das vielleicht noch mal kurz auch zusammenfassen, was wir da gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die Situation, in die der Prophet Haggai das Wort vom Herrn hineinspricht, eine sehr, sehr schwierige war. Es war so, dass ja das Gericht Gottes zur Zerstörung des Tempels und zur Wegführung der Juden geführt hatte aus Jerusalem und dass sie in der babylonischen Gefangenschaft 70 Jahre waren, so wie Gott es vorhergesagt hatte. Und dass dann ein geringer Überrest von gottesfürchtigen Israeliten zurückkehrte. Wir haben auch gesehen, dass das gar nicht so leicht für sie war. Es war ein Opfer. Sie hatten es relativ gut in Babylon. Sie waren reich geworden. Sie hatten Wohlstand und Vermögen angesammelt. Und in Jerusalem wartete eine Steinwüste, eine feindselige Wildnis auf sie, besetzt von Heidenvölkern, die ihnen feindlich gesinnt waren. Und deswegen sind eigentlich nur die nach Jerusalem zurückgezogen, die wirklich auch vom Herzen her, vom Herrn her erweckt worden waren. Wir haben das gesehen, dieser Schlüsselbegriff, auch im Buch Esra und auch hier in Haggai, dass der Herr die Herzen von bestimmten Israeliten, Juden erweckt hatte, dass sie sich des Heiligtums annahmen. Wir haben auch gesehen, dass eigentlich für das Judentum das eine Katastrophe war, weg zu sein vom Tempel, dass eigentlich das Schuldopfer, das Sühnopfer und die Anbetung Gottes ja zerstört waren mit dem Tempel. Und es war vielen Juden gleichgültig. Sie hatten es sich in Babylon gut eingerichtet. Aber es gab welche, die hatten noch ein Herz für den Herrn. Und die haben das gesehen, wie wichtig das ist, das Heiligtum aufzubauen. Und wir haben dann gesehen, dass da nach einem anfänglichen Aufschwung unter Esra, dass da ein Rückschlag kam durch die Feindseligkeit der Heidenvölker und der Tempelbau kam zum Erliegen. Das erste, was gebaut wurde, war der Altar und dann wurde der Grundstein gelegt, aber es kam nicht mehr weiter. Und da in diese Situation hinein, wo viele der gottesfürchtigen Juden sich schon wieder resigniert hatten und anfingen, um sich selber zu drehen, den Tempel zu vergessen, da kam diese Botschaft des Propheten Haggai, der dann gesagt hat, ihr sitzt in euren getäfelten Häusern und das Haus Gottes liegt noch wüst. Und dieser Aufruf zu bauen, sich zu beteiligen, das haben wir das letzte Mal gesehen, wie wichtig das auch für uns ist, denn dieser Tempelbau der Gemeinde, der lebt auch davon, dass geistlich gesinnte Kinder Gottes bereit sind, Opfer zu bringen, Lasten zu tragen, bereit sind, das Werk des Herrn zu tun, was immer auch bedeutet, dass ein Stück das eigene Wohlergehen, der eigene Luxus, die eigene Ruhe, ein Stück dadurch beeinträchtigt wird. Ja, es ist immer ein Opfer. Jeder geistliche Dienst ist menschlich gesehen ein Opfer. Und genau von der Gesinnung lebt eigentlich das Heiligtum, dass man freiwillig aus Liebe zum Herrn bereit ist, Opfer zu bringen. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Ich möchte noch einmal auf zwei Dinge besonders eingehen aus dem ersten Kapitel, die uns auch im zweiten Kapitel beschäftigen werden. Das eine ist, dass wir hier sehen, den Überrest. Dieser Begriff kommt ja im Vers 12 vor, vom ersten Kapitel und auch noch einmal im zweiten. Da heißt es, da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn. Also das Volk als Ganzes, auch die Juden, hatten versagt, sie waren großenteils in Babylon geblieben. Es war nur eine kleine Minderheit, ein Überrest, der für den Herrn bereit war zu leben und zu dienen. Und das ist genau dasselbe auch in der Gemeinde. Ja, die Namenschristenheit ist von Gott abgefallen. Sie hat nur noch eine äußere Form der Frömmigkeit. Und es ist ein Überrest, eine kleine Minderheit, die wirklich noch dem lebendigen Gott dienen will und in Treue sein Wort befolgen will. Und deswegen können wir vieles aus den Parallelen zum Buch Haggai zu unserer Situation lernen. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe auch in dieser Betrachtung des zweiten Kapitels tun. Also Gott handelt mit dem Überrest, der sich noch treu zu ihm hält. Die große Mehrheit ist ein Stück von Gott abtrünnig geworden, gleichgültig und erkaltet, so wie Laodicea, die nur noch eine Form der Frömmigkeit hatten. Und Philadelphia ist prophetisch gesprochen das Bild des treuen Überrestes der Gemeinde in der letzten Zeit. Und da haben wir ein Schattenbild hier im Alten Testament, in diesen Juden, die grundsätzlich bereit waren, dem Herrn zu dienen und das Werk der Auferbauung des Tempels Gottes voranzutreiben. Und diese Botschaft des Propheten Haggai, sie hat das Volk bewegt. Sie haben auf die Worte gehört. Und das wollte ich noch einmal hervorheben, weil wir das letzte Mal nicht mehr so ausführlich betrachten konnten. In Vers 13 im ersten Kapitel heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das ist eine gewaltige Ermutigung. Wisst ihr, auch da war es so, die Aufgaben waren riesig. Wir sehen das dann im Buch Nehemia, wie das Volk verzagte, als es die vielen Trümmer gesehen hat, die viele Arbeit und so wenige Arbeiter. Und ich denke, so geht es uns manchmal auch heute in der Gemeinde Gottes, wenn wir sehen, der Zustand der Gemeinde ist ein trauriger im Großen und Ganzen. Es ist viel Not, viel Fleischlichkeit, viel Versagen da, viele verkehrte Dinge. Und es sind wenige, die sich dem Herrn von ganzem Herzen zur Verfügung stellen. Und die Gefahr für diese wenigen ist, dass sie entmutigt werden. Dass sie sagen, es hat doch überhaupt keinen Sinn. Wo sollen wir denn anfangen? Ja, das ist manchmal so das Gefühl, wenn man einen Haufen Arbeit hat und sagt sich, das wächst mir über den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das alles schaffen? Und so ähnlich ging es diesen Gläubigen damals, diesen Menschen, die dem Herrn dienen wollten. Und da tröstet sie der Herr und sagt, ich bin mit euch. Ja, und ihr Lieben, das macht den ganzen Unterschied aus. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir lernen, nicht auf unsere eigene Schwachheit, auf unsere eigene Unfähigkeit zu sehen, sondern dass wir lernen, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 12 sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Gott will uns stärken. Es ist ganz klar, dass wir selber uns oftmals kraftlos und unfähig fühlen, schwach, verzagt. Aber das Entscheidende ist, dass wir in diesen Dingen, wenn es um den Dienst und die Nachfolge des Herrn Jesus geht, dass wir da auf den Herrn schauen, nicht auf uns. Und wenn wir wissen, es ist der Auftrag des Herrn, das Haus Gottes zu bauen, auch heute bei uns, auch in der Gemeinde, dann wissen wir auch, der Herr wird mit uns sein, wenn wir das in der rechten geistlichen Haltung angehen. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und dann geschieht Erweckung. Wir haben das gesehen in Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn in Angriff nahmen. Das war das Ergebnis dieses göttlichen Zuspruchs und dieser göttlichen Ermahnung. Dass die Gläubigen wieder neu Mut fassten und anpackten und bereit waren zu dienen, in dieser schwierigen Arbeit des Haus des Herrn gegen alle Widerstände aufzubauen. Wir erinnern uns noch einmal, dass eben gerade dieses Mischvolk, diese halben Israeliten und halben Heiden, also die Vorfahren der Samariter waren das, diese Heidenvölker, die im Land Juda angesiedelt worden waren von Nebukadnezar, die waren die schlimmsten Feinde. Die haben gesagt, erst lasst uns mit das Haus bauen. Und als das zu Recht abgelehnt wurde von den gottesfürchtigen Juden, dann haben sie angefangen zu schießen und anzugreifen und alle möglichen Hindernisse in den Weg zu stellen. Und das war diese Herausforderung. Deswegen brauchten sie auch dieses Ich bin mit euch. Und das ist genau dasselbe. Der Dienst in der Gemeinde Gottes ist, wenn wir das grundsätzlich sehen, ein Dienst, in dem Menschen Kräfte versagen. In dem der Mensch nur sagen kann, das geht gar nicht, das kann ich nicht. Ja, und das ist auch richtig so, denn Gott will verherrlicht werden. Gott will, dass wir in seiner Kraft dienen und überwinden. Und deswegen ist es auch wichtig, was wir im Neuen Testament da immer wieder lesen, dass wir nämlich in der Kraft des Herrn, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, in der Kraft des Herrn allein dienen und überwinden können. Und das ist auch der Gedanke, der weitergeführt wird im zweiten Kapitel, das wir jetzt einmal anfangen wollen zu lesen. Da lesen wir ab Vers 1 in Haggai 2. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Ja, also noch einmal, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Das ist der Grundsatz bei jedem geistlichen Dienst. Und das wird hier noch einmal deutlich. Es waren viele oder manche Ältere, die hatten dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen. Den Tempel Salomos, der mit vergoldeten Steinen gebaut war, der eines der größten, prachtvollsten Bauwerke der Antike war, bewundert von allen Heidenvölkern. Da kam die Königin von Saba und hat gestaunt und hat Gott gepriesen, weil sie diese ganzen Dinge sah. Aber das war äußerlich. Der Tempel, der jetzt gebaut wurde, war eine armselige Hütte im Vergleich zu dem Prachtbau zur Zeit Salomos. Und dennoch, darauf kam es doch gar nicht an. Es ging nicht darum, dass ein äußerlich prachtvoller Tempel gebaut werden sollte, sondern es geht darum, dass Gott gegenwärtig ist in dem Tempel. Nicht der äußere Rahmen ist wichtig, sondern die Gegenwart Gottes. Und wir haben das ja gesehen, dass eigentlich dieser Tempel zerstört wurde, weil zuvor der Prophet Hesekiel gesehen hatte, wie die Herrlichkeit Gottes aus diesem Prachtbau hinweggegangen war. Und damit war er wertlos in den Augen Gottes. Und es ist genau dasselbe, was die Not und Gefahr ist von Gemeinden, die vielleicht früher mal bibeltreu waren und die anfangen, vom Herrn und seinem Wort abzudriften und abzugehen und das Wort Gottes bewusst zu missachten, wie es heute so viele Gemeinden tun. Im Endeffekt wird das geschehen, dass der Herr aus ihrer Mitte weicht, dass die Herrlichkeit Gottes weicht und dann ist nur noch äußerlicher Betrieb da. Und dann wird Gott auch dafür sorgen, dass dieser äußerliche Betrieb irgendwann mal in Schutt und Asche fällt. Denn das ist vor Gott wertlos. Eine äußere Fassade ist nichts vor dem Herrn, sondern Herzen, die wirklich für den Herrn schlagen und die dem Herrn ergeben sind und die den Herrn fürchten, das ist wichtig. Und deswegen hat der Geist Gottes hier den Serubabel und die Mitarbeiter ermutigt und gestärkt und auch ermahnt, dass sie nicht auf die äußerliche Schwäche und das Provisorische und das Elende und Armselige dieses neuen Baues schauen sollten. Entscheidend war, dass der Herr diesen Tempel anerkannte, dass der Herr gegenwärtig war, dass das Opfer wieder so gebracht wurde, wie es der Herr wollte. Und dann war diese ganze äußere Schwachheit nicht entscheidend. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir nicht missachten die geringen und kleinen und in manchem auch elenden Gemeinden Gottes, die noch treu dem Wort Gottes dienen. Ja, da kann schon mancher schielen zu den modernen weltförmigen Gemeinden, die da ihre Tempel bauen. Ja, vor den Toren Stuttgarts haben wir die größte Gemeinde Deutschlands, Peter Wenz Gospel Forum. 3000 Gottesdienstbesucher zählen sie stolz jede Woche. Ja? Aber wisst ihr, dort wird Irrlehre gepredigt, dort wirkt ein falscher Verführungsgeist. Und die ganzen 3000 Leute, das sind bestimmt 80% gestohlen von anderen Gemeinden. Ja? Da muss man nämlich nur mal die Gemeinden in Stuttgart fragen, ob es jetzt Pfingstgemeinden sind oder CVJM oder andere, was die zu diesem tollen Wachstum sagen. Ja? Das ist gestohlen. Das sind viele, viele junge Leute, die sind in anderen Gemeinden gewesen, manche auch in Bibeltreuen, und die sind dorthin gegangen, weil dort die Post abgeht, weil dort für das Fleisch Vergnügung geboten wird. Also das sieht toll aus. Es ist eine tolle Fassade. Es ist beeindruckend. Aber in Wirklichkeit ist der Herr nicht in der Mitte und das Ganze ist letztlich ein betrügerischer Betrieb. Und auf der anderen Seite, selbst wenn eine Gemeinde zahlenmäßig schwach ist und vielleicht sogar schrumpft statt wächst, was treuen Gemeinden durchaus passieren kann in der Endzeit, ja, aber der Herr ist noch in der Mitte und das Wort Gottes ist doch gepredigt in Treue, dann ist das eine verborgene Herrlichkeit und viel mehr wert als irgendeine großartige Fassade. Wir dürfen nicht fleischlich denken. Wir dürfen nicht denken, ja, dort ist Erfolg, dort ist Wachstum, dort geht was vorwärts und bei uns. So denken die Fleischesleute. Das war das Denken, das die 10 Botschafter dazu gebracht hat, zu sagen, wir können das gelobte Land nicht einnehmen. Da sind Riesen drin. Wir sind nur wie Ameisen. Wir sind so schwach und gering. Wir haben keine Kraft. Und Kaleb und Josua, die haben das geistig gesehen. Die haben gesagt, der Herr wird uns die Kraft geben. Wir können das Land einnehmen. Also wir dürfen nicht menschlich und fleischlich denken in dieser Zeit. Wir dürfen nicht den Tag der geringen Anfänge verachten, so sagt der Herr mal in einem anderen Propheten. Sondern wir dürfen wissen, auch wenn das ein schwaches und in manchem armseliges Werk ist, es ist doch der Herr bei denen, die sich treu zu ihm und seinem Wort halten. Und dann dürfen wir stark werden. Und das ist etwas, was wir auch im Neuen Testament immer wieder finden. Ich möchte einmal lesen aus 1. Korinther 16 und 15 zwei Bibelworte, die in diesem Zusammenhang uns auch ermutigen dürfen in der neutestamentlichen Gemeinde. In 1. Korinther 16, Vers 13 sagt der Apostel Paulus zu uns, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das gilt gerade für die Gemeinde in der Endzeit, die von vielen Verführungen und verderblichen Entwicklungen geschwächt und gebeutelt wird. Auf der einen Seite müssen wir wachsam sein. Wir müssen mannhaft sein. Wir können nicht einfach tolerant und schwach alle verkehrte Lehre und alle verkehrten Tendenzen und Modewellen in der Christenheit bei uns einladen und sagen, kommt nur vorbei, ihr seid bei uns willkommen. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen auch Verführungen abwehren. Wir müssen hinstehen, wie ein Mann. Wir dürfen fest sein im Glauben. Weil der Herr mit uns ist, weil er auf unserer Seite ist, dürfen wir mit ihm rechnen und dürfen auch wissen, er gibt uns auch die Frucht und den Sieg. Und das finden wir dann in Vers 57 und 58 im 15. Kapitel. Da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also das sind neutestamentliche Parallelstellen zu dem, was wir da im Alten Testament von dem Propheten Haggai gelesen haben. Wir dürfen wissen, dass wenn wir dem Herrn dienen, auf der einen Seite werden wir hundertprozentig Anfechtungen und Schwierigkeiten haben. Wisst ihr, das ist so eine seltsame Sache. Die Christen, die so ein bisschen egoistisch vor sich hintümpeln und die nicht dem Herrn dienen und die nicht bereit sind zu kämpfen, die haben oftmals einen faulen Frieden und genießen ein gewisses Wohlergehen. Ja? Und wenn du anfängst, dem Herrn zu dienen, dann kommen Schwierigkeiten. Ja? Dann schießt der Feind, dann gibt es plötzlich Probleme, sei es in der Familie oder Ehe, in der Arbeit, dann kommen die Anfechtungen. Und deswegen könnte man sagen, ach, dann lasse ich mich lieber, halte ich mich lieber raus, ja, ich setze mich einfach rein, hör zu und das war's auch. Aber das ist nicht die Haltung, die der Herr möchte. Das ist nicht das, was wirklich zum Segen dient. Wir haben ja im ersten Kapitel gehört, dass Gott dann unter Umständen dieses Wohlergehen und diesen Frieden stören muss durch empfindliche Züchtigung, wenn wir so eigensüchtig und uns um uns selber drehen. Nein, sondern wir dürfen stark werden in dem Herrn. Wir dürfen arbeiten in dem Bewusstsein, letztlich wird der Herr durch alle Schwierigkeiten hindurchhelfen und diese Arbeit wird einmal Lohn haben in der Herrlichkeit. Wir sehen vieles von den Früchten unseres Dienstes, von den Opfern nicht hier in diesem Leben, sondern wir sehen es erst in der künftigen Herrlichkeit. Und genau das ist richtig so und das dürfen wir wirklich auch im Glauben festhalten. Dann wird Gott geehrt. Gott will mit dieser kleinen Schar sein, die ihm noch treu dient. Ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das ist also nochmal wiederholt und nochmal betont, genau diese beiden Dinge, seid stark und ich bin mit euch. Und dann diese wunderbare Verheißung, die wir auch auf unsere Situation übertragen dürfen in Vers 5. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Ja, diese Judäer hatten kaum äußerliche Mittel. Sie waren armselig und bedroht und angefochten in ihrem Aufbauwerk. Aber Gott hat diesem Überrest gezeigt, dass es zwei Dinge gibt, die er in seiner Gnade bei diesem Überrest belassen wollte. Und das können wir auch auf uns anwenden. Das Wort damals des Alten Testaments, diese heiligen, inspirierten Gottesworte, die die Grundlage auch für den alten Bund mit Israel bildeten, dieses Wort ist ewig, dieses Wort bleibt und dieses Wort ist das Fundament, auf das gegründet auch dieser schwache Überrest sein Dienst, sein Priesterdienst für Gott weiter tun sollte und tun durfte. Und das andere, was Gott gibt, das ist der Geist Gottes. Diese übernatürliche Kraft Gottes, die nicht Fleischeskraft stärkt, sondern die diejenigen stärkt, die schwach sind und die ihr Fleisch in den Tod gegeben haben. Der Geist Gottes kann nicht dort wirken, wo Menschen im Fleisch stark und fähig und machtvoll sein wollen, sondern der Geist Gottes kann nur unter den Demütigen und Gebeugten wirken, die ihr Eigenleben in den Tod geben und die wirklich bestrebt sind, in der Kraft des Herrn zu dienen und nicht in eigener Kraft. Ja? Das ist das Wichtige, dass wir das verstehen. Der Geist Gottes ist auch der Gemeinde gegeben. Er wird nicht von der Gemeinde weggenommen werden, solange die Gemeinde auf der Erde ist. Und dennoch erinnert uns dieses Wort daran, dass wir Acht haben müssen, dieses Wort, das Gott uns auch im Neuen Testament gegeben hat, nicht zu missachten, zu vernachlässigen, damit locker und lose umzugehen, wie das viele moderne Christen tun, sondern es ist wichtig, dass wir dieses Wort in Ehrfurcht, in Gehorsam wirklich auch ausleben. Darin liegt die geistliche Stärke der Gemeinde, dieses Überrests der treuen Gläubigen in der Endzeit, dass sie sich an das Wort Gottes eng halten, konsequent halten, dass sie bereit sind, aus Ehrfurcht vor Gott seine heiligen Worte wirklich zu befolgen, auch wenn der Zeitgeist dagegen redet. Wir sind ja ein ganz besonderes Schlachtfeld da im Feminismus, in der Rolle der Frau in der Gemeinde, wo alle modernen Gemeinden, die diesen weltlichen Weg gehen, anfangen, die klaren Worte Gottes zu brechen und zu sagen, die Frau soll reden in der Gemeinde, sie soll führen in der Gemeinde, sie soll lehren und predigen in der Gemeinde. Das ist den Leuten so wichtig, dass zum Beispiel in dieser Willow Creek Vereinigung nur Gemeinden Mitglied sein dürfen, die Frauen in die Leitung lassen. Ja, das ist für die sozusagen das Schibboleth, dass jemand mit dem Wort Gottes gebrochen hat und auf dem modernen Weg ist. Und umgekehrt achtet Gott ganz genau darauf, wie die Gemeinden mit seinem Wort umgehen. Eine Gemeinde, die bewusst irgendwelche Worte Gottes bricht und beiseite setzt und sagt, ach, das hat der Apostel Paulus damals gesagt, das gilt für uns heute nicht mehr. Das ist eine Gemeinde, die von Gott beiseite gesetzt werden wird. Das ist eine von den Gemeinden, deren Leuchte irgendwann weggenommen wird und dann stellt sich Gott nicht mehr dazu und dann nutzt ihnen das Wort Gottes nichts und der Geist Gottes weicht. Und das ist das Zweite, was wir eben auch beachten wollen. Das Wort Gottes und der Geist Gottes, das sind die beiden Gnadengaben, die auch bei der neutestamentlichen Gemeinde geblieben sind, in all ihrer Anfechtung, in ihrem Geringsein, in ihren Nöten. Aber wir müssen darauf achten, dass wir das Wort nicht missachten und den Geist nicht betrüben. Denn das ist unsere Hoffnung und unsere Grundlage, dass wir wirklich dem Geist Gottes Raum geben in unserer Versammlung. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird das Wort Gottes trocken und leblos und es richtet niemand mehr auf, es stärkt niemand mehr, es bringt auch niemand mehr zurecht, dann kommen wir ins Laodicea-Wesen. Es ist ganz wichtig, dass wir in Ehrfurcht vor Gott in der Gemeinde leben. Und diese Ehrfurcht vor Gott, die versucht der Feind in der modernen Christenheit systematisch auszurotten. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum der charismatische Lobpreis so verderblich ist. Weil diese dämonisch inspirierte Musik, sie verfälscht und höhlt aus die Ehrfurcht vor Gott. Man wird leichtfertig. Man sagt, Jesus ist mein Kumpel. Das sagen die Charismatiker, wenn sie von diesem falschen Geist voll sind. Ja? Jesus ist mein Kumpel. Und damit weicht der Geist Gottes. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und deswegen müssen wir so Acht haben, dass wir diese Furcht Gottes und die Einfalt der Hingabe an den Herrn nicht verlieren. Sonst kann es sein, dass der Geist Gottes in unserer Mitte betrübt wird. Und dann wird die Gemeinde einem schleichenden und immer stärkeren Niedergang unterworfen sein. Und wir sehen leider Gemeinden, in denen das genau vor unseren Augen passiert, die einmal gut angefangen hatten. Wenn man sie vor 30 Jahren besucht hätte, hätte man sich freuen können. Und wo sehen sie jetzt? Und deswegen, das ist eine Ermutigung und Verheißung und auch eine Ermahnung, was wir hier in dem Vers 5 lesen. Das, was wir brauchen, das, was uns durchbringt, ist die Gnade Gottes. Und die Gnadenmittel sind das Wort Gottes und der Geist Gottes. Das soll in unserer Mitte bleiben, wenn wir dem Herrn treu dienen, wenn wir in Gottesfurcht dem Herrn nachfolgen. Und dann kann uns nichts überwinden, nichts besiegen und zerschmettern und zuschanden machen. Das dürfen wir wissen. Der Herr, ihm gefällt es, in der Kraft seines Geistes das Schwache überwinden zu machen. Das Armselige zu verherrlichen, weil er dadurch verherrlicht wird. Und deswegen dürfen wir in dieser Haltung auch wirklich sehen, wenn dieser Überrest der Gemeinde wahrscheinlich auch in der fortschreitenden Endzeit noch ärmer, noch schwächer, noch kleiner wird, trotzdem ruht das Auge Gottes auf diesem Überrest. Und die Kraft Gottes, die Gnade Gottes ist mit diesem Überrest. Nicht mit denen, die in Babylon geblieben sind, sondern mit denen, die das Heiligtum bauen wollten, ist diese Kraft Gottes. Ja, wir lesen dann weiter, Vers 6. Da kommt ein neuer Gedanke. Der Herr lenkt den Blick dieses Überrests in die Zukunft. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, eine kurze Weile oder eine kurze Zeit, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Es ist auch so eine Sache, dass wir oft, wenn wir in der Nachfolge des Herrn stehen, unseren Blick nicht über den unmittelbaren Horizont unserer Lebensumstände erheben. Wir schauen auf die Probleme um uns herum, auf die viele Arbeit, auf die Sorgen und Nöte und wir blicken nicht in die Zukunft und auf den Herrn. Und das war, denke ich, auch ein Problem dieser Juden damals, die diesen Tempelbau gemacht haben, die vielleicht viel Sorge hatte, was soll da draus werden, wird es überhaupt noch irgendeinen Bestand haben? Und deswegen richtet der Herr durch den Propheten Haggai den Blick dieses Überrestes in die Zukunft. In diese Zeit des Endes, wo Israel endgültige Errettung finden wird. Das ist die Zeit der großen Drangsal und die Zeit des zweiten Kommens des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit auf die Erde. Das ist das Ziel Israels, das heilsgeschichtliche Orientierungspunkt für Israel. Aber das ist auch etwas, was für uns als gläubige Christen wichtig ist. Dass wir wissen, unser Herr kommt in Macht und Herrlichkeit, um diese Erde zu richten. Und zuvor wird Himmel und Erde erschüttert werden. Wisst ihr, das ist so ein Punkt, der auch heute immer mehr angefochten wird. Es gibt heute falsche Lehrer in den Evangelikalen, die sagen, der Herr kommt gar nicht. Es gibt gar kein Zorngericht, es gibt gar keinen Tag des Herrn, sondern die Erde wird durch das Wirken der Kirche immer christlicher und allmählich breitet sich das Reich Gottes immer mehr in der Welt aus, bis die Welt schließlich ganz gottgemäß umgestaltet ist. Das ist so ein Reformprogramm, das hätte der Mensch gerne so. Ja? Ohne Gericht, ohne Gottlosigkeit, eine optimistische Zukunftserwartung. Es wird alles immer besser und immer christlicher. Das Problem ist nur, das steht in krassem Widerspruch zu dem Wort Gottes. Das Wort Gottes lehrt im Alten wie im Neuen Testament ganz klar, dass gegen Ende zu vor der Wiederkunft Jesu Christi die Gottlosigkeit und Bosheit der Heidenvölker immer schlimmer wird, bis sie an dem Punkt sind, wo Sodom und Gomorra war und wo die Menschheit in den Tagen Noahs war. Das sagt Lukas 17, der Herr selber, über die Zeit vor seiner Wiederkunft. Also eine verstockte Gottlosigkeit und Bosheit wird in dieser Welt sein. Und da ist nicht die Rede davon, dass die Welt immer christlicher und besser wird und das Reich Gottes sich allmählich ausbreitet durch das Bemühen von Menschen, sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn die Gottlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, wenn der Abfall auf dem Höhepunkt ist, dann kommt der Herr von oben vom Himmel her in Macht und Herrlichkeit und er allein bringt Frieden, er allein bringt auch wirklich Gerechtigkeit, diese ganzen Dinge, die die liberalen Christen hier auf der Erde in eigener Kraft vollbringen wollen, das tut der Herr zu seiner Zeit. Und auf diesen Tag des Gerichts, auf diesen Tag des Herrn, lenkt der Prophet hier die Blicke des angefochtenen Überrestes. Es wird eine Zeit kommen, die wird nicht sehr lang sein, aber da wird Gott noch einmal Himmel und Erde im Gericht erschüttern. Er wird alle Heidenvölker erschüttern. Wisst ihr, die Heidenvölker sind auch heute noch in großer Macht, in wirtschaftlicher Macht, in politischer Macht, in militärischer Macht. Sie rasseln mit dem Säbel. Aber Gott wird einmal, wenn der Messias kommt, alle Herrlichkeit und Macht der Heidenvölker völlig zunichte machen. Deswegen brauchen wir auch jetzt schon uns nicht zu fürchten und es weder überschätzen, noch uns damit verbünden, noch davor Angst haben, sondern Gott wird alle Macht der Heidenvölker zunichte machen. Und dann wird das kommen, das Ersehnte aller Heidenvölker. Und das ist, denke ich, ein Hinweis auf den Messias. Wisst ihr, das ist sicher doppeldeutig. Denn der Messias ist auf der einen Seite das Allerletzte, was die Heidenvölker sich ersehnen. Ja, sie wollen ja gerade nicht den Herrn Jesus haben. Aber auf der anderen Seite ist eines klar. Diese Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit, die wir in der Welt haben, die kann nur der Messias stillen. All das, was der Mensch sich ersehnt, nämlich loszukommen von den Folgen der Sünde, von Krankheit und Elend, von Untreue und Bosheit, von Mord und Totschlag, all das kann nur der Messias bringen. Und ich denke, in diesem Sinn ist es gemein. Der Herr Jesus ist derjenige, der alleine diese zerrüttete und von der Sünde verdorbene Welt wieder in Ordnung bringen kann. Der Mensch kann es nicht. Und alles Programm, was auch Christen aufrichten, wo der Mensch eine bessere Sozialordnung, die Welt verbessern will, das ist Antichristentum. Da will man das anstelle von Christus tun, was nur Gottes Sohn vom Himmel her wirklich tun kann. Da müssen wir also Acht haben, dass wir die Linien der Schrift hier beibehalten. Ja, der Herr Jesus wird wiederkommen. Und das wird das Gericht für die Heidenvölker sein, die in dieser letzten Zeit dann Israel hart bedrängen werden mit Krieg. Und dann wird der Messias dieses herrliche priesterliche Königtum in Israel aufrichten, das auch die Wiederherstellung des treuen Überrestes von Israel bedeuten wird. Es wird ja die Mehrheit des Volkes, die abtrünnig geworden sind, mit dem Antichristen ein Bündnis geschlossen haben, blutig gerichtet werden und getötet werden. Aber der Überrest, der da übrig bleibt, mit dem wird der Herr ein herrliches Königreich errichten. Und dann wird auch ein Tempel errichtet werden. Der Tempel, von dem wir Andeutungen im Buch Hesekiel finden, der Tempel, der in Herrlichkeit wirklich auch Gottes Gnade, Gottes Erlösung, die Herrlichkeiten des Christus als ein äußeres Bauwerk widerspiegeln wird. Und dann wird ein Tempeldienst errichtet werden, der letztlich auch dieses vollkommene Sühnopfer und den Priesterdienst des Herrn Jesus widerspiegeln und abschatten wird auf der Erde. Und von dieser Herrlichkeit spricht der Prophet Haggai. Also sie hatten ein armseliges Haus mit einem armseligen Priesterdienst, der sozusagen nur im Notbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Aber Gott zeigt ihnen einmal, wenn der Messias kommt, wird dieses Haus das Herrlichste von der ganzen Welt sein. Es wird der Mittelpunkt der Welt sein. Es wird das Haus sein, zu dem alle Heidenvölker hinziehen und den Herrn verherrlichen und anbeten werden. Und dann kommt Gott zu seinem Ziel, durch alle Not und durch alles Versagen hindurch. Das ist dieser ermutigende Ausblick, den der Herr ihnen gibt. Ja, sie hatten ganz sicher kein großes Silber und nicht viel Gold, um dieses Haus zu schmücken, das damals gebaut wurde. Aber der Herr sagt, schaut, letztlich steht alles mir zur Verfügung. Und dieser herrliche Prachtbau, den dein Gott auf der Erde errichten wird, zur Ehre Gottes, zur Ehre des Messias, der wird überaus glanzvoll sein. Da wird auch der salomonische Tempel überhaupt nicht heranreichen an die Herrlichkeit, die dieses spätere Haus haben wird. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses, des Tempels, wird größer sein als die erste. Und das ist ganz klar. Als der Herr Jesus auf der Erde war, da hat er gesagt, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Also muss auch der Tempel des Herrn größer sein als der Tempel des Salomo. Das ist ganz klar. Ja? Aber alles ist nur eine schwache Abschattung des herrlichen Himmelstempels, in dem wirklich Gott wohnt. Da wollen wir uns auch daran erinnern, dass jeder Tempel auf der Erde Gott nicht fassen kann. Auch dieser Hesekiel-Tempel nicht, der im tausendjährigen Reich gebildet wird. Er ist lediglich ein Abbild der himmlischen Behausung unseres Gottes. Und dort thront der Herr in Herrlichkeit. Und dorthin dürfen wir als gläubige Christen unseren Blick wenden. In den himmlischen Thron der Gnade, dorthin, wo der Herr thront und wo auch dieses Blut für uns spricht und wo der allmächtige Gott bereit ist, unsere Gebete zu erhören. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Blick, den wir haben dürfen, dass wir Diener sein dürfen in dem himmlischen Heiligtum durch den Herrn Jesus und dass wir Zugang haben zu der Gegenwart Gottes im Himmel, wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Ja, mit Vers 10 beginnt dann ein neuer Abschnitt. Da lesen wir, am 24. Tag des 19. Monats im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Ja, in den bisherigen Reden hat der Prophet Haggai sich um das Heiligtum gekümmert, um den Bau, der Gott errichtet werden sollte, wo die Opfer gebracht werden. Aber jetzt richtet Gott sein Herz und seinen Blick auf die Herzenshaltung der Opfernden. Das Volk Israel war berufen, ein heiliges, ein königliches Priestertum für den Herrn zu sein. Sie hatten diese Berufung ganz schnell verraten und kaputt gemacht durch das goldene Kalb. Das war kurz nachdem der Bund geschlossen wurde, nachdem diese Berufung ausgesprochen worden war, 2. Mose 19, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, ein königliches Priestertum. Aber die Priesteraufgabe war weiterhin den Priestern, den aaronitischen Priestern übertragen und das Volk sollte dem Herrn opfern. Es hatte diesen Auftrag, dieses Vorrecht, den lebendigen Gott zu ehren und anzubeten. Aber das ging nicht, wenn der Herzenszustand des Volkes verdorben war. Und darauf lenkt der Herr seinen Blick. Und wisst ihr, das ist das Traurige, was wir auch heute in der Gemeinde Gottes finden. Das Böse steckt an, das Gute nicht so leicht. Also wenn jemand äußerlich in Berührung kommt mit etwas Heiligen, dann wird er dadurch noch nicht heilig. Ja, wenn ein Mensch, der noch gar nicht selber wiedergeboren ist und sich bekehrt hat, in eine christliche Gemeinde geht und mitsingt und betet und alles äußerlich mitmacht, dann ist er noch kein Kind Gottes, dann ist er nicht wirklich geheiligt. Sondern es kann nur geschehen durch eine Herzensentscheidung für den Herrn Jesus, dass da innerliche Umkehr stattfindet. Aber das Umgekehrte, das Böses, mit dem wir uns beschäftigen, das wir weitergeben, andere anstecken und andere vergiften kann, das lehrt die Schrift. Deswegen sagt die Bibel in 1. Korinther 5, dass Sünde, moralische Sünde, die unbereinigt ist, wie ein Sauerteig ist. Und wir wissen, was mit dem Sauerteig passiert. Wenn du ihn unter das reine Mehl mischst, dann brauchst du nicht lange warten und alles ist eine Masse von Sauerteig. Das ist gesetzmäßig. Ja? Diese Bakterien breiten sich in Windeseile aus und durchsäuern alles. Und genauso sagt die Bibel über Irrlehre. In Galater 5 sagt die Bibel ganz deutlich, dass Irrlehre auch ein Sauerteig ist. Wenn wir das nicht heraustun aus unseren Gemeinden, dann durchsäuert es den ganzen Teig. Und deswegen müssen wir in Bezug auf Irrlehre und moralische Sünde entschlossen und klar sein. Wir dürfen sie nicht dulden, wir dürfen nicht tolerant und menschlich und freundlich sein, sondern wir müssen uns ganz klar abgrenzen und müssen auch manchmal harte Konsequenzen ziehen. Ja? Weil sonst wird der ganze Teig durchsäuert oder wie es hier heißt, etwas, jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt, der verunreinigt alles, was er berührt. Ja? Und das ist eben auch das Problem dieses Volkes gewesen, worauf es da konkret sich bezieht, das können wir nur vermuten, aber wir sehen ja in dem Buch Nehemia und auch Esra, was der Zustand dieses Volkes war. Sie wollten das Heiligtum des Herrn bauen, aber sie haben sich wieder mit den Heidenvölkern verschwägert, sie haben ihre eigenen Volksgenossen unterdrückt und ausgebeutet, sie haben im Grunde ein Leben geführt wie die Heiden um sie herum. Und deswegen konnte auch ihr Opfer so Gott nicht wohlgefällig sein. Also diese Botschaft ist eine Botschaft, ein Ruf zur Heiligung und zur Absonderung von dem Bösen. Ich möchte dazu mal vom Neuen Testament her auf 2. Korinther 6 kommen. Dort lesen wir das, was Gott dem neutestamentlichen Volk Gottes in dieser Hinsicht sagt und was eine ganz wichtige geistliche Grundlage ist für unser Dienst als Gemeinde Gottes in der letzten Zeit ganz besonders, aber grundsätzlich. Ich lese mal 2. Korinther 6 ab Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Da haben wir die Parallele. Ja. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wir müssen verstehen, was der Apostel hier sagt. Er macht deutlich, die Gemeinde in all ihrer äußeren Schwachheit ist ein heiliger Tempel Gottes. Es ist ein Ort, an dem der lebendige Gott gegenwärtig ist, in unserer Mitte wirksam ist. Und genau das ist auch das, warum die Gemeinde berufen ist zur Heiligung, zu einem Leben in Zucht, in Reinheit, in Heiligkeit, wie es Gott entspricht. Weil Gott in unserer Mitte ist, weil er in uns lebt und wohnt durch den Heiligen Geist. Genau deshalb können wir uns nicht verhalten wie die Heiden. Wir können nicht so reden, wir können uns auch nicht so kleiden wie die Heiden. Wir können nicht dieselben Karrierepläne haben wie die Heiden, auch nicht Schulden machen wie die Heiden. Alle diese Dinge, von denen sind wir abgesondert, weil Gott uns berufen hat, dem lebendigen und heiligen Gott zu dienen als Kinder Gottes. Dann können wir nicht mit der Welt eins sein. Und das ist genau die Not gewesen in Israel. Sie haben sich vermischt mit den Heidenvölkern, mit den Lehren der Heidenvölker, mit dem Götzendienst der Heidenvölker. Und deswegen auch bei uns die Herausforderung, dass wir uns nicht vermischen mit der Welt, auch nicht mit der verweltlichten falschen Christenheit, sondern da ist der Ruf Gottes, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab und rührt nichts Unreines an. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht tun, dann kann Gott nicht in unserer Mitte sein. Dann kann er eine solche Gemeinde nicht als Tempel Gottes anerkennen. Deswegen dieser Ruf zur Reinigung und Heiligung im Alten wie im Neuen Testament. Im Alten Testament war die Reinigung äußerlich. Wer einen Toten angelangt hatte, der musste sich mit dem besonderen Reinigungswasser reinigen lassen, das die Asche einer jungen Kuh enthielt. Und da war aber auch die Grundlage ein Opfer. Ja, diese junge Kuh musste vorher sterben. Sie musste geopfert werden. Ihr Blut musste geopfert werden. Und das ist ein Bild dafür, dass wir die Reinigung haben durch das Opfer des Herrn Jesus. Aber wisst ihr, so wie wir der Stellung nach Gereinigte sind, so müssen wir uns dennoch, wenn wir gesündigt haben, wenn wir abgewichen sind vom Herrn, immer wieder neu reinigen durch Bekenntnis der Sünde, durch Selbstgericht, dass das Blut Jesu Christi uns reinmacht. Davon spricht 1. Johannes 1, von dieser täglichen Reinigung, von diesem Wandel im Licht. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir als Priester Gottes wirklich am Sonntag hintreten können und Gott Anbetung geben können, dass wir uns reinigen, dass wir geheiligt sind von der Befleckung des Alltags, der Sünden, die wir da begehen. Wir sollen das wegtun und sollen in einer beständigen Gemeinschaft mit dem Herrn leben, weil wir wissen, unser Gott ist heilig. Und deswegen dieser Punkt, wenn die Gemeinde Gottes sich nicht absondert von den Heidenvölkern, auch von dem falschen Christentum und seinen Irrlehren in der heutigen Zeit, dann wird sie das höchste Vorrecht und die größte Segnung verlieren, nämlich die Gegenwart des lebendigen Gottes, dass er diese schwache Schar von Menschen als seinen Tempel anerkennt und in der Mitte gegenwärtig ist und die Anbetung entgegennimmt. Und das, wenn wir das uns bedenken, was für ein Vorrecht wir haben, heiliges Priestertum zu sein, dass Gott Anbetung und geistliche Opfer darbringen kann, dann denke ich, sollte es uns ein inneres Verlangen sein, uns zu heiligen, uns zu reinigen von Befleckung, die Gott betrübt und unseren Dienst für Gott auch ein Stück eintrübt und blockiert. Lasst uns mal darüber nachdenken, was für eine Berufung wir haben. Dagegen war die Berufung dieses Überrests bei Haggai ein schwaches Schattenbild nur. Wir haben etwas viel, viel Höheres und Größeres. Ja, nun wollen wir auch noch die letzten Verse lesen. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur noch 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatäpfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern, und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Zerubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Ja, also dieser Abschluss, da geht es eigentlich darum, dass der Herr noch einmal hinweist auf den Messias. Zerubabel aus dem Geschlecht Davids war ja ein Vorfahre des Herrn Jesus und er war eine Vorschattung. Genauso wie Jeschua, der hohe Priester, eine Vorschattung war auf den Herrn Jesus, ja, unseren hohen Priester. Er war eine Vorschattung auf den kommenden König der Könige und Herrn aller Herren. Er, der Herr Jesus, der Spross, wird derjenige sein, der letztlich auch alle Ratschlüsse Gottes hinausführt, der herrlich thronen und regieren wird. Aber diejenigen, die ihm treu dienen, das finden wir im Alten wie im Neuen Bund, die sind berufen, seine Mitknechte, seine Diener zu sein, solche, die auch mit regieren dürfen, die also als Statthalter, als Knechte des höchsten Königs auch in diesem Reich des Herrn Jesus mitwirken dürfen. Das ist sicher vielleicht auch eine Verheißung für den Zerubabel persönlich, der dann auch auferweckt werden würde. Aber es ist auch eine Verheißung, die uns daran erinnert, dass wir einmal berufen sind, ja, die Welt zu regieren, sagt Paulus, ja, sogar über Engel zu richten. Dass wir einmal berufen sind, dem Messias in seiner Herrlichkeit zu dienen und etwas von dieser Königsherrschaft und von dieser königlichen Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und das ist vielleicht auch gut, dass wir daran denken, wenn Gott uns in der jetzigen Zeit zerbricht und erniedrigt, uns Schwierigkeiten schenkt, uns schleift, dass wir einmal eine hohe Berufung haben und dass Gott in einer gewissen Weise uns auch vorbereiten will auf diese Berufung. Die Bibel sagt ganz klar, Es geht durch Erniedrigung, durch Demut, durch Dienen zur Herrlichkeit. Wir würden gerne unmittelbar in die Herrlichkeit gehen und herrschen wollen. Und es wäre gar nicht gut für uns. Ja? Sondern wir müssen hier erst einmal in Niedrigkeit dienen, unten durch, weil Gott für uns vorgesehen hat, dass wir einmal mit regieren sollen. Und diese Hoffnung, die hatte der Apostel Paulus. Er hat auf den Tag des Herrn gehofft, wo er Lohn empfängt, und dann auch auf diese Herrlichkeit, die kommende Herrlichkeit, gehofft und gewusst. Dort wird er alle Zeit bei dem Herrn sein, wird ihm dienen, wird sich seiner Gegenwart erfreuen können, alle Zeit. Und diese Hoffnung, die dürfen wir auch mitnehmen, wenn wir dem Herrn dienen unter mancherlei Schwierigkeiten. Letztlich kommt die Belohnung, der Trost, die Erfüllung unserer Hoffnungen in der kommenden Herrlichkeit. Der Herr Jesus selber wird diese Erfüllung unserer Hoffnungen sein. Er wird unser höchster Lohn sein und in ihm werden wir auch Lohn und einen wunderbaren Dienst haben, ein Leben, das wirklich auch seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und diese Hoffnung darf uns in den Anfechtungen und Niedrigkeiten und Widrigkeiten unseres jetzigen Lebens und unseres jetzigen Dienstes trösten. Der Herr Jesus will sich verherrlichen durch seine Gemeinde, durch die Gemeinde, die in Knechtsgestalt ist, die in Not, in Niedrigkeit ist, soll seine Liebe, seine Gnade, seine Herrlichkeit hindurchleuchten. Und dafür müssen wir bereit sein, seine Wege mitzugehen. Auch die Züchtigungswege, die er geht mit uns. Dass wir wirklich bei ihm bleiben, dass wir erfahren, dass sein Wort in unserer Mitte bleibt und sein Geist mit uns ist. Und dann werden wir auch dieses Werk, das der Herr uns anvertraut hat, hinausführen dürfen, vollenden dürfen, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.